Das Bächlein rauscht, der Donner grollt. Was hierhin fließt, ist des Landmanns Gold.
In niedlicher Kindersprache heißt es Töpfchen. Der Westfale nennt ihn der Pinkelpott. Oder noch etwas ordinärer Pisspott. Mancherorts ist auch deutlich die Rede von Brunskacheln. Der bayerische Landsmann verballhornte den französischen Pot de Chambre zum geliebten Potschamper. Alle meinen den Nachttopf, der ja nicht nur, aber wohl vornehmlich nachts gebraucht wurde. Er fand und findet heute seltener überall dort Verwendung, wo es eben keine Toilette gab oder der Weg dorthin zu weit, zu umständlich oder zu kalt war. Er zeigt sich in zylindrischer Form, wie eine Art Deko steht er da und schmückt sein Umfeld. Helles Steingut verziert mit einem Spruch in feiner Frakturschrift. Erst zieh mich hervor, dann leg dich aufs Ohr. In der Größe einer Schüssel, in Form einer Tasse, mit einem starken Henkel zum Anpacken, schimmert sein bläulicher Rand dem Betrachter entgegen. Bereits aus der ersten Dynastie Ägyptens, ca. 2900 v. Chr., ist überliefert, dass bei den Mahlzeiten der Könige zahlreiche Diener mit goldenen und silbernen Vasen herumgingen, in die Gäste ihr Wasser abbliesen und auch größere Bedürfnisse verrichteten. Auch bei den Griechen war es Sitte, zu den Trinkgelagen die eigenen Nachtgeschirre mitzubringen. Beim Römer war die Verwendung bereits in die Sprache übergegangen, wenn er sagte:
Nunquam ego te tam esse matulam crediti. Ich hätte nicht gedacht, was für ein Nachttopf du bist.
Die Geschichte des Nachttopfs scheint so alt wie die Menschheit selbst. Doch mit ihr verändern sich stets die Regeln, der öffentliche Umgang und das Schamgefühl. Marie Antoinette benutzte unweigerlich, nachdem sie das erste Mal am französischen Hof war, den Nachttopf, um ihr kleines Geschäft zu verrichten. Unbedacht hatte sie aber die französischen Benimmregeln ganz außer Acht gelassen und wurde prompt von der Zeremonienmeisterin entrüstet angefahren. Die Gemahlin des Thronfolgers darf eher das Bett voll machen, als sich den Nachttopf halten. Dabei verschafften sich auch die französischen Hofdamen gerade beim Kirchgang auf ihren eigens aus dem Küchenmobiliar mitgebrachten Soustiers Erleichterung. Der Nachttopf fehlte in keinem Schlaf und fast nie in den Krankenzimmern. Praktisch aber wohin mit dem Inhalt? War es Faulheit oder mangelnde Gelegenheit? Nicht nur im Mittelalter blieb das Entleeren der Nachtgeschirre ein Problem und diente als Stoff für manche Anekdote. Die gewerblichen Damen in Hamburgs Herbertstraße sollen mit Vorliebe ihre Nachttöpfe über nicht erwünschte, neugierige Besucher entleert haben. Von großen Städten wie Paris, Rom oder London wird berichtet, dass lange Zeit nächtliche Spaziergänger in bewohnten Gegenden Ausrufer oder Warner mieten konnten, die ihnen schreiend vorausgingen, um sie dadurch vor unerwünschten Nachttopfgüssen zu bewahren. Diese und ähnliche Missstände veranlassten seine Majestät Wilhelm I. höchstpersönlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Verordnung zum Entleeren der Nachttöpfe zu erlassen. Dass die Topfinhalte auch nicht in Brunnen entsorgt wurden, darüber wachte im Brandenburgischen sogar der Henker. In Freiburg hingegen waren die städtischen Verhältnisse in Bezug auf Reinlichkeit und öffentliche Gesundheit relativ zufriedenstellend. Auch hier gab es bereits 1611 eine Brunnenordnung, welche das Hineinwerfen von Schmutz und Fäkalien mit einer hohen Geldbuße von 10 Pfund belegte. Die Freiburger waren in puncto Sauberkeit eine Vorzeigestadt par excellence. Denn hier gab es ein mustergültiges System der Abwasserversorgung, bestehend aus einem rund 7 Kilometer langen Netz von Rinnen, welche Schmutz und Fäkalien einfach wegschwemmten. Als die Stadt im 12. Jahrhundert zu wachsen begann, wuchs auch die Brand- und Seuchengefahr. So gehörten in Freiburg von der Frühzeit der Stadt an trocken gemauerte Sinkgruben zu jedem einzelnen Grundstück mit dazu. Daher konnte sich der Freiburger nach Erledigung seines Geschäftes einfach der Sinkgruben zur Entsorgung bedienen. Der Fäkalieninhalt dieser Gruben wurde regelmäßig durch Pumpen in große Fässer umgelagert, die unter Hinterlassung unangenehmer Gerüche der Landwirtschaft zugeführt wurden. Als dringend benötigter Dünger sorgte er hier für neuen Profit. In Garnisonsstädten wie Mannheim wurde der ungeleerte Latrineninhalt sogar versteigert. Die Freiburger Bächle wurden daher als Entsorgungskanäle für menschliche Exkremente häufig missdeutet, auch wenn der ein oder andere menschliche Unrat bestimmt einmal mit hineinrutschte. Die Hinterlassenschaften von Pferden, Kühen und Ziegen wurden dennoch meist über die Bächle entsorgt. Doch was den Inhalt des Nachttopfes anbelangt, war das Freiburger System ein Vorbild für viele Städte. Wie weit die Geschichte der alten Nachttöpfe auch zurückreicht, wie vielfältig die Materialien auch waren, aus Gold und Silber für Monarchen und Fürsten oder sogar aus Holz, wie Montesquieu aus der Schweiz berichtete. Das Angebot für den Sammler von heute beschränkt sich im Wesentlichen auf Töpfe aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert und damit auf Nachttöpfe aus emailliertem Blech, Glas, Porzellan und Steingut. Ja, in München gab es bis vor kurzem sogar ein Nachttopfmuseum mit über 8000 Töpfen. Und wer bei eBay unter Nachttopf nachschaut, staunt, welchen Preis heute solch ein Unikat erreichen kann. Schade, dass die exkrementellen Funktionen zu den großen Tabus unserer Gesellschaft zählen, denn mit wie viel Fantasie und Hingabe unsere Vorfahren den Nachttopf gestaltet und verziert haben, ist beachtlich. Beim Verrichten der Notdurft zumindest waren alle Stände gleich. Prinzregent Luitpold von Bayern wird auf seinem Pott wenig anders getan haben als ein Metzgermeister aus Ingolstadt. Und auch Fürst Bismarck hat den Nachttopf in seiner Bad Kiesinger Ferienwohnung in sehr menschlicher Absicht besessen. Dass der Nachttopf als Möbel nicht gerade in hohem Ansehen stand, wird aus den Sprüchen deutlich, mit denen humorvolle Gesellen ihn verzierten.
Drück dich Kummer und Leid, setz dich drauf, dann wirst du befreit,
reimte einer. Oder
immer lustig, frech und munter, wer am Topf sitzt, geht nicht unter.
Der Wahrheit noch näher kommt ein anderer Topfspruch.
In der Gesellschaft nicht geehrt, doch wer mich braucht, erkennt den Wert.
Der Verkauf von Nachttöpfen war, solange es in den Städten keine Kanalisation und in den Häusern kein fließend Wasser gab, ein selbstständiger und florierender Handelszweig. Denn die Krüge gingen so lange zu Wasser, bis sie brachen. Für sich genommen waren Nachttöpfe ziemlich einsame Gegenstände, obwohl sie doch stets einen Dreh- und Angelpunkt im Leben darstellten. Ja, sogar politische Symbolik einte die Nachttöpfe. Als man in Deutschland während des Burenkrieges mit den Aufständischen sympathisierte und die Engländer beschimpfte, wurden in Berlin Nachttöpfe verkauft, auf deren Boden das Porträt des englischen Premierministers Chamberlain zu sehen war. Noch ältere Exemplare zeigten Napoleons Gesicht mit weit aufgesperrtem Mund auf dem unteren Topfboden. Fast möchte man es schade finden, dass in unseren Tagen zentral beheizte Wohnungen mit Wasserklo den nächtlichen Gang und der Drang zum Nachttopf und die Entleerung auf dem Hof überflüssig machen, vor allem im Winter. Mit dem Einzug des WC in die Wohnung ist die große Zeit des Nachttopfes vorbei. Heute finden diese nur noch in langweiliger und in lediglich zweckausgerichteter Form in Krankenhäusern oder Altenheimen ihre ursprüngliche Verwendung. Noch immer werden Kleinkinder auf einem Stück ihres jungen Lebens von ihnen begleitet. Zu neuen Ehren gelangt das Töpfchen in den Zeiten verstopfter Autobahnen. So findet das sogenannte Stautöpfchen auf Hongkongs Straßen im Notfall weiterhin seinen altehrwürdigen Nutzen.